Die Arbeit, denke ich mir, ist im Konkreten eine Arbeit, die sich, Entschuldigung, ich mache das jetzt auch knapp, denn ich mache das hier heute Nachmittag in den Arbeitsgruppen stärker, aber ich denke, es ist notwendig zu zeigen, dass solche allgemeinen Netze, die ich mir jetzt ausgestoßen habe, von der Würde und von der Anerkennung und so, dass man überlegt, was das im Konkreten bedeutet. Ich mache also irgendwie Mühe, ein paar Anschlussstellen für die konkrete Arbeit zu zeigen. Und ich denke, das ist das Erste, ganz Aufregende, dass es, also eine Basisvoraussetzung gibt, dass es eine Arbeit in den Verhältnissen ist und über die gegebenen Verhältnisse hinaus. Und die Arbeit in den Verhältnissen ist eine Arbeit der Gestaltung des jeweils gegebenen Alltags. Ob das ein Alltag auf der Straße ist oder ob das ein Alltag in der Angst um Wohnungsverlust und Arbeitsverlust ist, auf was man präventiv schon mit einbezieht, oder ob das dann hinterher die Gestaltung einer schwierigen Wohnsituation ist, in der man zwischen den Mietern und den anderen Bewohnern nicht mehr richtig zurande kommt. Also, das heißt, die Arbeit ist eine Arbeit in der Gestaltung der Verhältnisse selbst. Und diese muss bestimmt sein, das scheint mir sozusagen elementar wichtig, von dem Prinzip der doppelten Anerkennung. Anerkennen, so wie die Menschen ihr Leben sehen, wie sie es erfahren, wie sie es gestalten wollen, und sie sehen als Subjekte auch der Vorstellung von ihrem Leben und Anerkennung, dass es Möglichkeiten im Horizont des Gelungenen geben kann. Das heißt, da ist auch so etwas drauf wie Ermutigung, Motivierung und, darf ich sagen, ja, Besprachlichung von Problemen, die verdrängt und die verdrückt sind und die man als aufdecken muss. Es gibt von Pestalozzi den alten Satz, wir hätten in unserer Arbeit nichts anderes als die Arbeit an unserem verschütteten Selbst. Und ich habe es einige Male erlebt und Kolleginnen haben es immer wieder beschrieben, dass gerade diese Arbeit an einem verschütteten Selbst, diese sozusagen Wiedergeben von Mut, dass es nicht nur heißt, irgendwie umgeschoben zu werden, eine der wichtigen Aufgaben in der unmittelbaren Gestaltung eines Alltags ist von Menschen, die von unendlich vielen Verhältnissen gebeutelt da gelandet sind, wo sie dann gelandet sind. Also die doppelte Anerkennung. Die Anerkennung der Verhältnisse, in denen sie stecken und der Würde, die sie in ihnen haben, und die Anerkennung, dass es Möglichkeiten gibt, auch darüber hinaus bis hin zu leben, das fand ich in Ihren Papieren sehr schön, in dem dann ausgeführt wird, dass es vor allem auch so etwas wie Partizipation ankommt, was hier heißt, auf die Vermittlung eines Gefühls, dass in gemeinsamen Projekten ihre Stimme zählt und sie nicht einfach übergangen werden. Und dass das wiederum ungeheuer schwierig ist, so habe ich jedenfalls bei den Forschungen von Frau Gerul verstanden, die ja bei Ihnen abgedruckt ist, dass das auch für Sozialarbeiter gar nicht immer selbstverständlich ist, weil sie so oft so sehr eine patriarchale Verfügungskraft über die anderen gewohnt sind, dass sie diese Art von Selbstständigkeit dann eher übergehen und übersehen und sich dabei auch herausreden. Das beschreibt sie ja sehr eindrucksvoll, dass sie die Ordnung nicht einhalten können, die Zeit nicht einhalten können, weil dass die Bestimmung nicht gehen, dass es unendlich mühsam ist und dass angesichts dessen, dass die Arbeit sowieso so mühsam ist, man sich nicht darauf auch noch einlassen kann. Das ist aber eine elementare Arbeit, damit Menschen erfahren, dass sie sozusagen ein eigenes Leben haben. Nämlich ein Leben, in dem sie selbst vorkommen und in dem sie mitbestimmen können und in dem sie nicht herumgeschoben werden. Das ist das eine. Das andere ist, auch das ist ja, denke ich, in Ihren Papieren spannend beschrieben als etwas, was in der neueren Zeit zunehmend deutlicher wird, dass man einen Alltag auch gestalten muss, ganz gleich vor ist. Die Alltagstheorie sagt, ein Alltag ist einer, in dem es Verlässlichkeit geben muss, ein und so weiter, dass ich weiß, was morgen noch gilt, was heute gilt, und dass nicht immer irgendwelche Schläge quer hineinkommen, und dass es ein Alltag ist, der ein Minimum an Routinen braucht, mit denen man das Ganze überstehen kann, und eben einen Alltag, in dem man so etwas wie Bilder von dem erfahren kann, was als Leben lebenswert ist. Und ich dachte, das ist eine ganz aufregende neue Entwicklung, dass man, und wichtige, dass eben Menschen in der Situation der Wohnungslosigkeit nicht primär nur über ihre Defizite und über ihre Probleme angesehen werden, sondern auch in ihrem, ich sage mal, alltagsgestaltenden und kulturellen Anspruch. Das heißt, dass es eine Ordnung geben muss, von Verlässlichkeit in Essen versorgen, duschen können, Arzt besuchen, aber eben auch, dass Kino und Theater oder Fußball oder sonst etwas sozusagen mit drin ist, damit man nicht in diesem seinem eigenen Leben immer nur festhängt auf den sozialen Problemen und sonst keine Horizonte hat, so wie alle Menschen das in ihrem gewöhnlichen Leben ja auch brauchen. Und dass das eine besondere Anstrengung und auch besondere Inszenierungen braucht. Ich denke, das ist sehr mühsam angesichts der Not in den gegebenen Verhältnissen, auch das noch mit im Blick zu haben, aber es scheint mir elementar wichtig, wenn man im Alltag nicht versinken will, dass es nicht auch so etwas gibt wie Bilder, die einen erlauben, ja, auf mal etwas anderes zu denken, andere Dinge zu machen, andere Dinge zu treiben. Ich mache mir das selbst immer historisch klar. Auf der einen Seite war das sicher früher die Funktion von Religion. Und viele Leute haben in einer für uns heute ja schrecklich passiven Weise ihre Verhältnisse auszuhalten, weil sie außerdem gedacht haben, es gibt noch was anderes außer diesem Leben. Das funktioniert bei uns heute so nicht mehr. Aber ich habe eben, das habe ich mal intensiver durchgearbeitet, in Berichten von Menschen mit tödlichem und wissenstödlichem Ausgang, also Herzkrankheiten zum Beispiel, wie sehr sie darum kämpfen, sich nicht immer nur mit ihrer Krankheit beschäftigen zu müssen, sondern mit anderen Dingen. Der Schriftsteller Henning Mankell, der ja diese Filmis gemacht hat, hat einen Bericht über seine letzten beiden Lebensjahre geschrieben, in der er, und das finde ich aufregend, beschreibt, wie er zu einem letzten, wohl dann finalen Arztbesuch geht, der ihm sagt, dass er hoffnungslos krank ist. Und dass er gesagt hat, er hat sich am Morgen damit beschäftigt, sich zu überlegen, was in seinem Leben gut gewesen ist. Und er hat in seinem letzten Leben angefangen, sich mit Geologie zu beschäftigen, weil er gesagt hat, ich brauche irgendetwas, dass ich nicht nur immer daran denke, wann kommt der nächste Termin, wie überstehe ich die nächste Therapie. Und ich denke, das ist eine Grunderfahrung, die natürlich gilt für Menschen, die in Situationen der Wohnungslosigkeit sind und für die wir ein Ohr und eine Offenheit brauchen, dass sie nämlich mit ihrem Leben nicht nur dann zu Rande kommen, wenn wir soziale Probleme, was wir können und was unser Beruf ist, klären, sondern wenn wir Horizonte und Perspektiven eines, ich sag mal banal, lebenswerten Lebens darin auch mit drin haben. Das zweite ist die Öffnung. Die Situation, in der wir konfrontiert sind, ist eine komplexe Situation. Das heißt, sie hängt zusammen mit Arbeitsverhältnissen, Wohnverhältnissen, mit familienpolitischen Verhältnissen. Das ist ja gerade neuerdings bei den Familien, die auch in das Thema auftauchen, deutlich. Und vor allem bei den Jugendlichen, die dort auftauchen, die schreckliche familiale Hintergründe haben. Oft. Das heißt, es ist eine Arbeit, die zwar eine eigene Zuständigkeit unserer hat, die aber vernetzt ist und eingebunden ist in vielfältige andere Zuständigkeiten innerhalb unseres Sozialstaats, die also auf Kooperation und Vernetzung angelegt ist. Ich habe damit angefangen, dass ich gesagt habe, deshalb ist es sinnvoll, sich auf eine Theorie zu beziehen, die in den verschiedenen Arbeitsfeldern gilt und in denen man sich verständigen kann. Und das ist Capability und Kultur der Lebensorientierung, sind solche Theorien, die in unterschiedlichen Arbeitsfeldern gelten und in denen man sich verständigen kann. Aber ich denke, es kommt auf zweierlei an. Das eine ist, dass diese Kooperationen nicht benutzt werden zur Entlastung des Etats. Da fand ich wiederum in Ihren Berichten vielfältige Hinweise, und das ist ja etwas, was in der Jugendhilfe ganz generell furchtbar ist, der versucht, sich selber dadurch zu entlasten, dass andere Leute zuständig sind. Das heißt dann Kooperation und ist eigentlich nichts anderes als Verschiebung von Verantwortung und als Verschiebung vor allem von Kosten. Entlastung des eigenen Etats, indem andere es dort übernehmen sollen. Die psychische Belastung innerhalb der Jugendhilfe ist ein schreckliches Beispiel gewesen. Da müssen die Psychiater mitreden. Und es gab schlimme Zustände in Jugendämtern, in denen man uns da richtig dankbar war dafür, wenn man psychiatrische Diagnosen hat und die Kinder los waren. Und alles vergessen hat, was man sozialpädagogisch eigentlich für die Analyse dieser Situation gebraucht hätte. Das heißt also, eine Kooperation nicht als Entlastung und Verschiebung, sondern eine Kooperation als produktive Lösung einer gemeinsamen Aufgabe. Und das nennt man Einmischung. Das wird bezeichnet in dem Terminus Einmischung. Und ich denke, der Terminus ist deshalb vernünftig, weil er darauf hinweist, dass wir von unseren Erfahrungen her einen gleichsam offensiven Auftrag haben, Dinge zur Sprache zu bringen, die sonst so vielleicht nicht zur Sprache gebracht werden. Einmischen hat ja auch etwas damit zu tun, auf Nerven gehen, andere Leute irritieren, Verhältnisse verstören, darauf bringen, dass Dinge mitbedacht werden müssen, die sonst nicht bedacht werden müssen. Also es hat etwas Aggressives, was wiederum bedeutet, dass Einmischung jede Komponente unserer Arbeit ist, für die wir nicht mehr geachtet werden. Denn niemand hat Ja? Und die anderen sind sehr häufig die Mächtigeren. Ich jedenfalls habe es in der Auseinandersetzung mit Psychiatern, ebenso mit Juristen und erst recht mit Arbeitsstellenvermittlern immer wieder in schauerlicher Weise erlebt, wie man sozusagen als Sozialarbeiter mit seiner Sicht der Probleme doch einigermaßen hilflos dasteht und überfahren wird. Trotzdem Einmischung. Und ich denke, die Einmischung liegt in zwei Ebenen. Das eine ist die individuelle Begleitung von Menschen in den unterschiedlichen Schwierigkeiten. Also die Öffnung des Weges zum Amt, zum Arzt, zur Gesundheit, zu einer Wohnungsgesellschaft, individuell. Die Ermutigung, die Stützung, auch wenn Sie so wollen, die anwaltschaftliche Vertretung, aber eine anwaltschaftliche Vertretung, die möglichst, so wenig wie möglich patriarchal überfordern ist, sondern die sozusagen den anderen zur Sprache bringt und die Möglichkeit gibt, sich selbst einzubringen. Zugleich aber Einmischung innerhalb der Gremienarbeit, und das ist die sozialpolitisch notwendige Komponente. Also innerhalb der Wohnungsbaupolitik, in die Arbeitsmarktpolitik oder bei jungen Leuten in die Schulpolitik, wenn die aus der Schule rausgefallen sind, wieder Möglichkeiten finden. Und das ist, denke ich mir, eine Arbeit, die in sich selbst sozusagen wiederum gespalten ist. Einmischung, habe ich gesagt, das ist etwas Offensives und das bedeutet auch, dass man sozusagen Verhältnisse, die so sind, wie sie sind, skandalisiert, weil sie die Menschen übergehen, über Erfahrung und nicht ernst nehmen. Das bedeutet zugleich aber die Ausnutzung aller Verfahrensmöglichkeiten. Und das ist der so mühsame und immer wieder strapaziöse und auch anstrengende Weg durch die Gremien. Also das heißt, die Mitarbeit in der Gesetzgebung, aber auch in der lokalen, in der regionalen. Das heißt, auch das sich einlassen auf das Spiel in unserer Gesellschaft mit den Parteien, mit den Interessenvertretern, um Dinge durchzusetzen. Das Einlassen darauf im Zeichen dessen, dass wir ja, Gott sei Dank, in einer Gesellschaft leben, in der nicht einfach angeordnet, sondern verhandelt wird und in der in einem wie auch immer realisierten Demokratieprinzip es darum geht, dass Verhältnisse gemeinsam auch nach den Regeln des politischen Verhandelns ausgehandelt werden. Wenn ich das jetzt, ich lasse das mal so, wenn ich das übersehe, dann bedeutet das aber, dass die Arbeit mit Wohnungslosen ansetzen in der Situation, hineingebunden und eingeflochten ist, in weite Felder sowohl der sozialen Arbeit wie auch der Sozialpsychiatrie, und dass diese Kooperationen ernst genommen werden müssen in dem Wissen, und daran liegt mir sehr, dass unser primärer Zugang die Hilfe und Unterstützung in den jeweils gegebenen Altersverhältnissen ist, und dass das nicht Zuarbeit entweder für die Arbeitsvermittlung oder für Juristen oder für Mediziner ist, sondern dass das die Einlösung des elementaren Anspruchs von Menschen ist, die in unserer Gesellschaft, für die in unserer Gesellschaft das Recht auf Freiheit und Würde sich realisiert als Recht und Freiheit der Hilfe in ihrem Alltag und in ihren jeweils gegebenen alltäglichen Verhältnissen. Wenn ich eine Schlussbemerkung machen darf, denke ich, das ist eine notwendige Arbeit unter Menschenwillen. Und es gibt den alten Satz von dem, ich finde großartig, dem Psychiater Glauben, der gesagt hat, eine Gesellschaft wird daran gemessen, ob niemand in ihr zurückgelassen wird oder ob sie sich wirklich in ihren Hilfen auf alle bezieht. Das ist eine Anspielung auf die alte Geschichte von Dostojewski, in, glaube ich, Raskolnikow, dass Gott nicht sein könnte, sondern ein Menschen gäbe, der ungerecht in dieser Welt behandelt wird. Das scheint eine höchst utopische Vorstellung, aber ich denke, als steckt in der Vorstellung, wie er sagt, drin, dass der Mensch um seiner selbst willen ernst genommen werden muss. Und alle. Und das betone ich deshalb, weil ich denke, das Zweite ist, dass die Arbeit mit in der Wohnungslosenhilfe notwendig ist in der Gesellschaft, damit in unserer Gesellschaft nicht Leute aus der allgemeinen Bestrebung um Integration und Teilhabe herausfallen. Menschen, die in der Gesellschaft aufgeben und Menschen, die in der Gesellschaft dann immer wieder erfahren werden als beängstigend und als bedrohend und die Normalen wiederum als Vorwand dafür benutzen, dass man noch härter und noch strenger sein muss. Das heißt, dass man gerade mit diesen Menschen im Anspruch unseres gesellschaftlichen Anspruchs arbeiten muss, damit die Gesellschaft als solche nicht herausgefordert ist mit Sphären, in denen sie versagt. Und dieses Versagen dann benutzt für Ausgrenzung, Radikalisierung für neue, schlechte Programme, nur die Straßen sind demütigend und so weiter. Und ich denke, darum ist es eine doppelte Aufgabe. Oder eine Arbeit, die unter zwei Aspekten ist. Die ist auf der einen Seite besonders dramatisch und schwierig, wegen der besonderen lebenslässlichen Verquickung und Verstrickung der Adressatin, mit denen wir es zu tun haben. Und ist auf der anderen Seite wichtig, als ein elementarer Bestandteil dessen, dass unsere Gesellschaft integrationsfähig ist. Soweit.